Vis-à-vis.
Herzlich willkommen, Ulrich Kuhn. Wir sitzen hier jetzt noch bei Ihnen im Intendantenzimmer im Deutschen Theater. Ich nehme aber mal stark an, die Kisten sind schon gepackt jetzt auf den letzten Metern. Wie fühlt es sich denn an?
Also die Kisten sind überhaupt noch nicht gepackt. Ich habe immer gedacht, das kann ich so übers Jahr mal so erledigen. Wir sind mit unglaublich vielen letzten Vorstellungen befasst. Das ist ein melancholischer Vorgang und der bedrückt einem auch mehr, als ich dachte. Wir haben dann immer gesagt, wir feiern den Abschied. Das ist im Grunde ein Widerspruch in sich. Man kann das nicht feiern. Es ist irgendwie mehr Trauer dabei. Aber es ist trotzdem notwendig und sinnvoll. Es war eine gute Zeit. Und in 2 Wochen fange ich dann an, die Kisten zu packen.
Kurz vor knapp. 2009 sind Sie ja von Hamburg nach Berlin gekommen. Da haben Sie mit großem Erfolg das Thalia-Theater geleitet. Davor waren Sie in Hannover, haben auch da sehr erfolgreich das Theater geleitet. Und dann kam das Deutsche Theater. Sie haben herausragende Regisseurinnen und Regisseure mitgebracht. Andreas Kriegenburg, Michael Thalheimer, Jette Steckel war auch dabei. Und trotzdem waren die ersten Jahre doch eher schwierig. Woran lag das? Ist Berlin doch eine sehr schwierige Theaterstadt, anders als Hamburg und Hannover?
Ach, es lag an vielen Dingen. Berlin ist eine schwierige Stadt und eine schwierige Theaterstadt. Ich glaube, in Berlin anzukommen, machen einem die Berlinerinnen und Berliner nicht allzu leicht. Darüber darf man aber nicht jammern. Das ist so, das muss man aushalten. Das andere ist, die Schärfung des Profils ist wichtig. Ich bin eigentlich jemand, der sehr viele Dinge mag. Da war am Anfang das Profil, glaube ich, nicht deutlich und erkennbar genug. Gerade weil wir aus Hamburg kamen, da sehr erfolgreich waren, hat man auch, das habe ich zum ersten Mal erlebt, sehr viel von uns erwartet. Und dann muss man halt sagen, so okay, jetzt setzen wir nochmal neu an, müssen Geduld haben und dem Publikum hier klar machen, dass wir auch selbstkritisch sind und nicht nur sagen, keiner mag uns. Ich glaube, das haben wir getan. Und nach dem kleinen Absturz am Anfang haben wir uns da rausgearbeitet aus diesem Loch.
Ja, und dann sind ja tatsächlich auch 8 Einladungen zum Theatertreffen gefolgt in den nächsten 14 Jahren. Was haben Sie genau verändert?
Ganz entscheidend sind Findungsprozesse. Und was wir, aber auch die Berlinerinnen, auch die Kritikerinnen, glaube ich, unterschätzt haben, ist, wir haben ein sehr gutes Ensemble hier vorgefunden, haben natürlich aus Hamburg auch sehr gute Schauspielerinnen und Schauspieler mitgebracht. Und wie man die jetzt, oder wie Regisseurinnen und Regisseure die zueinander bringen, das ist ein nicht ganz einfacher, organischer Vorgang. Die Bewegung aufeinander zu, die muss man, glaube ich, sehr, sehr geduldig begleiten. Das kann man nicht ruckartig machen. Ich glaube nicht, dass man da einfach sagen kann, so, ich schmeiß mal die Hälfte raus oder so.
Gab es denn eine Inszenierung oder einen Abend, bei dem Sie gedacht haben, jetzt sind wir wirklich in Berlin angekommen?
Es war eher so, dass wir ein paar Mal dachten, wir wären angekommen und nachher haben wir festgestellt, das war noch nicht so. Im ersten Jahr haben wir Diebe gemacht von Dialor, eines ihrer tollsten Stücke. Wir spielen es jetzt zum Abschied auch nochmal, also nach 14 Jahren. Wir sind auch zum Theatertreffen eingeladen worden. Wir haben gedacht, ja, jetzt sind wir da. Und dann kamen halt wieder die Tiefschläge, also es war überhaupt nicht ein ruckartiges Erlebnis wie in Hamburg. Die Medienwelt ist hier doch sehr streng und sehr genau. Man merkt ja in Berlin, die Helden hier, die werden endlos gefeiert. Dagmar Mansl oder Corinna Harfuch, Uli Mattes, Finzi, Wolfram Koch, die spielen ja alle bei uns. Aber die, die noch nicht Helden und Heldinnen sind, die müssen sich sehr bewähren. Und das haben wir dann irgendwann akzeptiert. Aber das Ankommen war ein sehr allmählicher Vorgang. Und da muss man halt kämpfen, sich zurückkämpfen. Und das haben wir, glaube ich, schon gemacht.
Zwischen 2009 und 2023 liegen ja gefühlt auch Welten. Also 2009, das war vor der Gründung der AfD, das war vor der Flüchtlingskrise, vor Fridays for Future, MeToo und Corona sowieso. Und am Deutschen Theater erinnere ich mich zum Beispiel noch an Thalheimers Inszenierung von Dea Loas Unschuld, wo noch Blackfacing vorkam, also weiße Schauspieler, die sich ihr Gesicht schwarz sminken, so eine rassistische Theaterpraxis. Das wäre heute undenkbar. Große Frage, wie hat sich das Theater innerhalb dieser massiven gesellschaftlichen Veränderung selbst verändert in den letzten 14 Jahren grundsätzlich?
Ich denke, das Theater muss vorsichtig sein, wenn es immer denkt, es ist der Welt einen Schritt voraus. für mich selber würde ich sagen, ich habe mit der Gesellschaft gelernt. Bin von so viel überrascht worden. Ich glaube schon, dass ich lernwillig und lernfähig bin und mein Theater auch. Und dass wir insofern die Gesellschaft gut spiegeln. Also wir sind nicht die Besserwisser, die irgendwie eine Botschaft da reinbringen, sondern wir sind die Lernenden, die zum Beispiel die AfD lernen mussten, die MeToo lernen mussten, die Blackfacing lernen mussten, von manchen Dingen kalt erwischt wurden, von anderen, da haben wir schneller eine Sprache dafür gefunden. Ich finde zum Beispiel die AfD, die ja im Grunde das hammermäßigste Kulturselbstverständnis hat, aber ein wahnsinnig verkürztes und absurdes Kulturverständnis der Nichtöffnung. Da haben wir schnell eine Sprache dafür gefunden. Die Diversität, Blackfacing und so, dieses Lernen dieser Vielfalt, das war ein längerer Weg des Lernens. In der Pandemie wiederum waren wir, würde ich mal sagen, toll, weil wir gute Steher sind und weil wir einfach nicht nachgeben. Wir haben jede Gelegenheit genutzt, dem Publikum zu sagen, da sind wir wieder da, wir spielen vorm Haus, hinterm Haus, im Freien, wir bestehen drauf, für euch da zu sein. Und da wir so ähnlich sind wie unser Publikum, glaube ich, geht unser Publikum auch ganz gern mit uns mit.
Was man nie aus Ihrem Haus gehört hat, sind Beschwerden über Machtmissbrauch. Im Gegenteil, Sie gelten ja als loyal, als treu, als gerecht. Warum ist es bei Ihnen so anders als bei anderen Menschen in diesen Machtpositionen?
Also da bin ich jetzt gar nicht so sicher, wie anders das ist. Und man muss auch sehr vorsichtig sein, wenn man so freundlich bedacht wird, weil man natürlich selber auch Fehler gemacht hat. Aber mir ist natürlich, seit ich mit Gruppen arbeite, wahnsinnig wichtig, dass die öffentliche Rede oder die Forderungen, die ich stelle an das Leben miteinander, auch in der Realität ankommt. Und das hat viel mit einer sehr anstrengenden Praxis zu tun, dass man sich zuhört, dass man den Dingen nachgeht. Also wenn jemand ein Problem hat, nicht nur es einmal anhört, sondern ihn Wochen später wieder darauf anspricht. Übrigens, das würde ich auch sagen, ich habe eine ganz starke Gruppe, die Dramaturgie, die das mit mir zusammen leistet. Ich höre auch denen sehr zu. Man merkt ja auch oft, dass Menschen, die, sagen wir mal, sehr selbstsicher daherkommen, auch Schauspielerinnen und Schauspieler, dahinter auch eine Unsicherheit haben. Also die Menschen auch nicht so behandeln, praktisch nach der prima facie, dass man sagt, ja, der ist wohl arrogant, sondern immer auch im Menschen dieses fragile Wesen erkennt. Und mit fragilen Wesen geht man natürlich auch umsichtig und nachsichtig um, vielleicht auch manchmal zu nachsichtig, das ist vielleicht dann auch wieder ein Problem. Aber das ist jetzt so der Weg, den ich einfach gegangen bin. Und ich glaube schon, dass es viele Führungspersönlichkeiten gibt, die die Programme voll auf dem Zettel haben. Und wenn sie dann morgens um 8 anfangen müssen, das Programm umzusetzen, dann denken sie, na, es macht ja wahnsinnig viel Arbeit. Ich habe die Machtposition, ich kann doch einfach entscheiden. Dann entscheide ich jetzt einfach, dann muss ich nicht 5 Stunden diskutieren oder zuhören. Ich will den Austausch, ich will eine kritische Kontrolle, wenn man so will. Und das haben wir geübt.
Was mich auch jetzt nochmal verwundert hat zu hören, ist, dass es bei Ihnen anscheinend keinen Gender Pay Gap gab zwischen Schauspielern und Schauspielerinnen. Wie haben Sie das gemacht? Da haben ja andere Häuser Schwierigkeiten damit.
Ich finde es ganz einfach. Anfängerinnen, Anfänger haben dieselbe Gage gekriegt und dann geht es so hoch, dann gibt es dann mehr. Wir haben eigentlich ein relativ sozialdemokratisches Gefüge in den Gehältern. Wir versuchen, die Jungen relativ schnell in so eine Etage zu bringen, wo das Problem des Überlebens nicht mehr so ein Thema ist. Und dann aber auch nicht am Schluss mit 60 so abfliegen zu lassen, dass das in astronomische Höhen geht. Und ich habe noch nie irgendeinen Gesichtspunkt entdeckt, warum eine Frau weniger verdienen soll als ein Mann. Das war ja schon vor 40 Jahren mir völlig unvorstellbar.
Wir haben schon kurz darüber gesprochen, Ihre Treue zu den KünstlerInnen, die Sie mitgebracht haben, die Sie auch gefördert haben über eine lange Zeit. Das kann ja auch zum Nachteil werden, wenn man sich nicht trennen kann von jemandem, der möglicherweise künstlerisch irgendwann auf dem Holzweg ist, sage ich mal. Was ist da für Sie wichtiger, die Beziehung oder die Kunst?
Ich würde sagen, weder noch. Es ist ja wie immer, das hört sich dann wahrscheinlich so wischiwaschi an, aha, Balance nennt er das. Ne? Ich finde aber, dass es im Leben um Balance geht. Das heißt also, wenn man in bestimmten Kontexten dann offensichtlich nicht so aufblüht, egal ob man gerade eine Phase hat, eine Schwächephase, da würde ich übrigens immer auch sagen, da ist mir die Treue dann wichtig. weil das kennt man von tausend anderen Kontexten, dass man zwischendrin mal schwächelt. Ich habe auch immer, wenn ich Regisseure engagiert habe und Regisseurinnen und die erste Arbeit war nicht so toll, die zweite und die dritte gemacht. Und da muss man sich drüber austauschen, ist allerdings das Schwerste, würde ich auch sagen. Das ist auch nicht unbedingt meine Stärke. Ich glaube allerdings, dass andere noch schwächer drin sind, diese Dinge zu benennen, weil sie sind schwer. Sie sind schwer auf den Punkt zu bringen. Ich finde auch viele Arbeiten, die liebe ich sehr, obwohl sie hier kein Erfolg waren. Da muss man das halt beschreiben. Also die Treue war nie eine blinde Treue, aber schon eine, die mit dem Lebensweg zu tun hat, für den man auch eine Verantwortung trägt. Also meine Arbeitsweise ist ein Plädoyer dafür, differenziert miteinander umzugehen, aber nicht unkritisch.
Dieses schöne Abwägende, was wir haben, was man im Gespräch jetzt immer wieder auch hört, ist das eigentlich Fluch oder Segen?
Ich selber kann's schwer sagen. Ich glaube, dass manche, die mich kritisch sehen, genau das für ein Riesenproblem halten, weil sie denken, ja, kann der mal irgendwie mal klar erkennbar werden. Ich finde, es gibt einige Beispiele, Thema AfD, Thema MeToo. Ich finde, wenn man mehr zuhört, kapiert man schon, dass ich eine Klarheit habe. Ich finde aber, dass man, insofern ist es vielleicht doch, betrachte ich es als Segen, weil ich es eine Aufgabe der Gesellschaft finde, genau hinzugucken und nicht jeden, der irgendwie, sagen wir mal, einen konservativen Blick auf was wirft oder gar einen rechten Blick auf was wirft, gleich zum Schwerverbrecher zu stempeln. Es gibt Wege, die Menschen gehen, es gibt Gründe, warum sie so sind, wie sie sind. Und es ist eine Aufgabe, gemeinsam nicht so rechthaberisch miteinander umzugehen. Das finde ich absolut. Und das Abwägen ist ja sehr arbeitsintensiv. Und ich finde, das Theater übrigens ist eine Abwägungskunst par excellence. Die macht uns eben offener. Wer ins Theater reingeht, um glasklare Antworten zu kriegen, der wäre falsch am Platz. Und wer Theater macht, um die zu geben, ist auch falsch. Das ist auch wieder eine Plattitüde, ich weiß es. Man muss es aber immer wieder wiederholen. Und leicht gemacht habe ich es mir, glaube ich, nie.
In den letzten Jahren war auch häufiger von der Kuonisierung des Theaterbetriebs die Rede. Das hören Sie, glaube ich, nicht gerne, weil Sie wirklich in unfassbar vielen Findungskommissionen und Jurys saßen und außerdem noch den Deutschen Bühnenverein geleitet haben. Mal ganz abgesehen davon, dass Sie ganz offensichtlich nicht Nein sagen können. Warum wollten Sie alle diese Zusatzjobs haben? Ging es dann da doch um Macht, um Einfluss oder war Ihnen die Intendanz zu langweilig?
Nee, die war überhaupt nicht so langweilig. Das ist der Kern dessen, was ich liebe und gern mache. Es ist in der Tat so, dass ich kein sehr sicherer Mensch bin und mich natürlich freue, wenn Menschen Rat von mir wollen. Das stimmt. Und wenn ich der Meinung bin, ich kann den Rat geben, dann mache ich das auch. Ich glaube, dass ich fürs Theater schon einen Blick habe. Ich glaube, dass mein Blick auf Intendantinnen, Intendanten und was die zu leisten haben, eher hilfreich ist. Weil das, was ich selber versuche, würde ich auch gern anderen abverlangen. Also ich bin kein Berater, der irgendwie jetzt ein paar Kumpels unterbringen will, sondern immer mit denen, und deswegen wurde ich, glaube ich, von anderen dann auch wieder eingeladen, mit denen nachdenkt, was denn ihre Situation ist. Insofern habe ich kein schlechtes Gewissen, was man vielleicht ablesen kann, den Entscheidungen, wo ich dabei bin, dass ich aus diesem sozialen Bewusstsein heraus und auch dem künstlerischen Bewusstsein heraus die Pseudoradikalität, die manchmal gewünscht wird, also jetzt sind wir mal tollkühn, also eher mit Vorsicht begleitet habe, weil oft die Politik, wenn sie tollkühn ist, ein halbes Jahr später die eigene Tollkühnheit schon bedauert und dann wieder zurückrudert. Vermutlich ist meine Beratung schon auch ein bisschen vernunftgedrängt und sozial durchdrungen. Das finde ich aber in unserer Welt kein Nachteil.
Nein sagen können Sie nicht. Aufhören können Sie, glaube ich, auch nicht. Im April wurde jetzt nochmal bekannt, dass Sie nächsten Sommer für ein Jahr die Interimsintendanz im Theater Zürich übernehmen. Zürich ist eine noch schwierigere Theaterstadt als Berlin, würde ich jetzt mal sagen. Ehrgeizig sind Sie ja schon auch ein bisschen, oder?
Ja. Ja, absolut. Da stehe ich auch dazu, weil viele dann immer sagen, der ist so bescheiden. Ich habe schon einen Ehrgeiz, allerdings nicht nur für mich, sondern im Grunde für die Gruppe. Nein sagen habe ich natürlich auch gelernt, obwohl ich es nicht kann. Und aufhören lerne ich auch, obwohl ich es nicht kann. Und jetzt so dieses eine Jahr ist vielleicht auch ein guter Schritt, dass ich jetzt eben auch gefragt denke, ich finde, die Vorgänger haben eine interessante Arbeit gemacht und das ist jetzt trotzdem zum Bruch gekommen. Das ist auch nicht ganz einfach, jetzt dieses Jahr zu machen. Aber da in einer Stadt, die ich nun sehr gut kenne und irgendwie auch mag, so als Alemanne, zu versuchen, so eine Brücke zu bauen zwischen der derzeitigen Intendanz und der, die dann kommt. Das ist sicher auch eine aufregende Arbeit und eine anstrengende, aber eine, auf die ich große Lust habe. Und zwischendrin ist so dieses Üben, das Privatleben und das Leben mit Freunden, Familie und so weiter, das genieße ich ja auch.
Genau, Sie sind ja jetzt trotzdem erstmal ein Jahr Berliner Rentner. Wird man Sie da auch im Theater sehen?
Ja, absolut. Ich lebe ja sehr stark auch in den Opern und so. Ich bin ja viel bei den Kolleginnen und Kollegen und habe ja auch im Laufe des Lebens dieses Konkurrenzhafte ein bisschen abtrainiert. Und ich muss jetzt aber ein bisschen gucken, dass das Iris Laufenberg, die das sicher gut macht, dass ich vielleicht auch ein bisschen wegbleibe. Das braucht ja auch so eine Balance, dass man nicht wie so ein Schattenmensch da dauernd auf den Premieren rumhängt. Andererseits bin ich natürlich wahnsinnig neugierig und auch vielen hier im Haus, auch den Neuen gegenüber, sehr aufgeschlossen. Und dann will ich natürlich auch gucken.
Ja, und das mit dem Abwägen und mit der Balance halten, das können Sie ja. Herzlichen Dank, Herr Gurn.
Danke auch.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.